Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, in den letzten Wochen war ich viel an Berliner und Brandenburger Gewässern und Pool unterwegs. Ja, und dabei konnte ich wirklich einiges beobachten. Also die gesamten Facetten des feuchten Müßiggangs, also vom Planschen der Massen zum sportlichen Schwimmen des Einzelnen, über das tote Manntreiben der Könner und das Balzen der Jugend. Aber was heute so selbstverständlich scheint, das war nicht immer so. Und wie sich das mit dem Treiben am und im Wasser entwickelt hat, das ist wunderschön nachzulesen. Und zwar im Buch Abtauchen und Treiben lassen, die Geschichten des Badens und des Schwimmens vom Kulturwissenschaftler Bernd Brunner. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Brunner.
Ich grüße Sie, Herr Spalleck.
So ein Buch schreibt man ja nicht einfach so. Was ist Ihre, nee, das macht man nicht. Was ist Ihre Beziehung zum Schwimmen?
Also ich bin wirklich seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Freizeitschwimmer mit nicht besonders sportlichem Anspruch, muss ich zugeben. Nachdem ich beim Joggen Knieprobleme bekommen hatte. Es ist für mich also wirklich ein Herzensthema und als jemand, der sich sehr für Geschichte interessiert und darüber schreibt, aus unterschiedlichsten Perspektiven zu unterschiedlichsten Themen, war es dann doch irgendwie ganz naheliegend, sich mit der Historie des Schwimmens zu beschäftigen und des Badens auch.
Und bei Ihnen ist es auch, wie bei mir, der Pool. Warum?
Ja, ich kann da am besten abschalten. Also ich mache gelegentliche Abstecher auch ins Meer, hatte auch mal eine sehr unangenehme Begegnung mit einer Qualle. Aber trotzdem, das ist nochmal was ganz Besonderes. Aber um Seen, Flüssen mache ich einen Bogen, ist mir manchmal nicht so geheuer. Es gibt allerdings Ausnahmen, der Heilige See bei Potsdam, zwischen Potsdam und der Glienicker Brücke, kennen Sie bestimmt.
Ja,
das ist so, da ist man ja ungestört, da gibt es keine Boote, da habe ich auch noch keine seltsamen Tiere entdeckt. Also das ist so ein bisschen das. Ich kann einfach im Pool am besten abschalten, natürlich dann, wenn es weitgehend leer ist. Also ich habe da so meine Zeiten. Ich gehe auch bei Regen übrigens schwimmen. Also ich finde das ganz großartig und dann bin ich oft fast der Einzige überhaupt.
Ja, das ist fantastisch, wirklich. Kann ich auch nur. Wir haben das immer früher im Verein Kachelzählen genannt, beim Poolschwimmen. Ja. Ihr Buch ist wirklich so eine Kulturgeschichte des Schwimmens. Was sofort auffällt, ist, dass da Details drin sind, von denen ich so dachte, der manchmal auch was gegoogelt hat. Mhm. Wie hat er denn das rausbekommen? Also ich bin da immer wieder an Informationsgrenzen gestoßen, Sie anscheinend nicht.
Ich hatte das große Glück, vor ungefähr 10 Jahren auf den Heidelberger Antiquar Thomas Hatry zu stoßen auf der Buchmesse. Und der hatte eine riesige Sammlung von, schlag mich zu, 1800 Büchern oder sowas angekauft. Und da hatte ich die Möglichkeit, darin zu stöbern und auch viele Illustrationen schon zu scannen. Ich wusste, dass ich das früher oder später machen würde und habe mich da reingelesen. Vieles wiederholt sich natürlich in diesen alten Büchern. Aber ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen, also ohne mir allzu sehr auf die Schulter zu klopfen, aber so ein Spürsinn auch für irgendwie ganz komische Details und Illustrationen eben auch spielen eine große Rolle.
Nö, dann klopfe ich einfach auf Ihre Schulter, so überhaupt gar kein Problem. Nee, weil es nämlich auch gerade, es ist halt jetzt keine ganz, ganz, Achtung, Wortwitz, trockene Abhandlung. Nein, es sind natürlich auch schöne Illustrationen zu sehen. Das Interessante beim Schwimmen ist ja, dass man nicht schwimmen kann, ne? Automatisch.
Richtig.
Also bei den Tieren ist es ja so, gut, die schmeißt du irgendwie rein und die meisten können das irgendwie. Schwimmen muss man lernen. Wie ging das los mit diesem Lernen des Schwimmens? Sie haben da ja auch schöne Beispiele.
Ja, es erfordert tatsächlich eine recht gute Koordination. Es ist eine Herausforderung für den Körper. Man hat, soweit man das zurückverfolgen kann, das am Anfang ein bisschen den Hunden und Fröschen abgeschaut. Wo dann, also da gibt es so Bücher aus dem 16., 17. Jahrhundert. Das ging in England eigentlich so richtig los, ist dann später nach Deutschland übergeschwappt und hat dann zum Teil auch den Unmut der Kirche auf sich gezogen, weil diese Vergleiche waren irgendwie für die Kirche nicht opportun. Also das hat ihr nicht gefallen, dass man sozusagen den Mensch vom Primat der Schöpfung sozusagen wegnimmt und dann den Frosch sozusagen anguckt. Aber es gibt da sicherlich Berührungspunkte, dass man sich das angeguckt hat, beobachtet hat, wie machen andere Tiere das. Und dann haben sich allmählich die verschiedenen Techniken herauskristallisiert. Überraschend übrigens, das fand ich bei meinen Recherchen, dass das Kraulen erst relativ spät kam und auch populär wurde. Da hatte man also große Vorbehalte.
Ja, und vor allen Dingen, was ich auch erstaunlich fand, waren so diese Hilfsmittel, also die Angel, ja, und die Menschen, diese Dipper, die andere Menschen in Großbritannien, in Badeorten einfach ins Wasser geschubst haben. Was sind denn das für Ansätze?
Ja, das war, also die Dipper waren vor allem an der englischen Meeresküste aktiv und ich denke, Die Menschen waren von so einer Angstlust getragen. Also sie wollten irgendwie ins Wasser, hatten aber auch Angst, weil sie nicht schwimmen konnten. Und dann haben die diese Dipper, oft so recht robuste Personen, da gibt es auch eine ganz tolle Abbildung in dem Buch von einer Dame, von der Mary Wheatland, die das ganz über viele Jahrzehnte gemacht hat, dass sie dann einfach reingestoßen wurden. Und sie hat natürlich dann auch aufgepasst, dass die Leute nicht zu Schaden kommen, nicht ertrinken und so weiter. Sie soll angeblich 30 Badende vor dem Ertrinken während ihrer Karriere gerettet haben. Genau.
Wenn Sie ein kluges Buch brauchen für den Pool oder fürs Meer, dann würde ich jetzt spontan empfehlen, Abtauchen und Treiben lassen. So heißt es nämlich, die Kulturgeschichte des Schwimmens von Bernd Brunner, mit dem ich weiterhin verbunden bin. Herr Brunner, früher waren die Menschen, so scheint es ja, was die Fortbewegung im Wasser angeht, kreativer, ne? Es gab ja, also bei uns gibt's so die Brust, Kraul, manche machen Rücken, ein paar Angeber, 20 Meter Delfin und danach sind sie tot. Früher, da ist ja was, die haben sich ja gedreht im Wasser. Was war denn da los?
Ja, ich denke, das hat sich, wie Sie sagen, hat sich ganz stark verengt heute aufs Kraulschwimmen, Brustschwimmen und Rückenschwimmen im Grunde genommen. Die mussten einfach erst ihre perfekte Bewegung im Wasser, glaube ich, finden. Also es gibt da so verrückte Sachen wie das Schwimmen vorwärts und rückwärts in sitzender Stellung, wie Sie schon angedeutet haben, das Gehen im Wasser, das auf der Stelle Schwimmen, das horizontale Liegen auf dem Rücken. Völlig verrückt, aber es hat sich dann eben, ich meine, das sind ja Bewegungen im Wasser, mit denen man nicht gut vorankommt. Und es ging dann immer mehr auch um Tempo natürlich. Es kamen dann im 19. Jahrhundert die Wettbewerbe auf. Vorher wahrscheinlich auch schon, ohne dass man darüber das dokumentiert hat sozusagen. Mhm. Und also es kam immer mehr Tempo und Zeit einfach ins Spiel. Und da hatte einfach das Kraulschwimmen und das Brustschwimmen einfach dann den Vorteil im Vergleich zu diesen anderen Arten.
Und Wettbewerbe, wie eigentlich alles, was mit Wettbewerben und Sport zu tun hat, die Engländer, oder?
Genau, da ging das los im späteren 19. Jahrhundert. Und irgendwann wurde es dann Teil auch der Olympiade natürlich. Dann kamen auch die Frauen irgendwann dazu. Das kam ja, war ja alles ein bisschen verzögert. Mhm. Also da gab es Vorbehalte. Und im Thema war natürlich auch immer die Badekleidung. Also wie zieht man sich optimal an? Das musste auch alles gelöst werden. Im 19. Jahrhundert sind die hohen Herrschaften noch mit der vollen Montur irgendwie ins Wasser gestiegen und haben dann gemerkt, dass es doch nicht so zweckmäßig ist.
Ich versuche ja häufig Freundinnen und Freunden zu sagen, dass gerade dieses Schwimmen, wenn man mal einen vollen Kopf hat, sehr, sehr, sehr heilsam sein kann, um einfach mal die Gedanken anders fließen zu lassen. Also im Idealfall spüre ich das Schwimmen gar nicht und ich kann einfach nur denken. Und das scheint ja in der Literatur teilweise auch ganz genauso gut angekommen zu sein. Also so Musil, Kafka, richtig. Klaus Mann, Erika Mann. Mhm. Hat das was damit zu tun? Glauben Sie, dass gerade Schriftsteller auch dem Schwimmen und dem Baden angetan waren?
Ja, ich denke, wie andere Sportarten auch, das Joggen oder Gehen oder andere Sachen, wo es um Kondition und Bewegung geht. Also es hilft einem einfach, in so einen Flow zu kommen. Mhm. Ne? Und ist eine Form von Meditation im Grunde genommen. Man kriegt den Kopf leer sozusagen, man powert sich aus und kann sich irgendwie sammeln. Also das kann ich auch bestätigen.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Also es ist ja nicht alles gut, ne? Muss man sagen. Die aktuelle Entwicklung gesellschaftlich, was Schwimmen angeht, ist eher rückläufig. Also haben wir jetzt in diesen heißen Tagen gesehen, mhm. da sind viele Menschen untergegangen. Ja. Die Kids können nicht mehr vernünftig schwimmen und sowas. Mhm. Da ist es doch eigentlich, naja, ich weiß nicht, eine lobende Geschichte, dass die Volksbühne jetzt 25 Meter Bahnen vor ihrem Theater aufgebaut hat. Oder wie sehen Sie das?
Ich bin da ein bisschen gespalten. Ich will mich auch diplomatisch verhalten. Also ich kenne die Berliner Schwimmbäderlandschaft ganz gut. Ich gehe wirklich fast jeden Tag. Und da gibt es ja hier und dort auch Sanierungsstau. Also man könnte in einigen Bädern bei den Duschen sicherlich was machen. Da finde ich es einfach ein bisschen schade, für dieses provisorische Projekt einfach mal so 300.000 Euro, so hoch ist, glaube ich, der Betrag, da reinzugeben. Das hätte man wirklich sehr viel sinnvoller verwenden können. Andererseits haben Sie auch recht. Also es lenkt vielleicht ein bisschen mehr auch die Leute, die Aufmerksamkeit von Leuten auf das Thema, die sonst vielleicht mit dem Baden nicht so viel zu tun haben. Also Wir sind in Berlin wirklich gut ausgestattet mit Bädern. Auch wenn man es mit anderen deutschen Städten vergleicht, also wenn ich das mit Hamburg oder Frankfurt mir angucke, wir haben echt eine ganze Menge Möglichkeiten. Und die Schwimmbäder sind eigentlich nur bei Hitze so richtig, richtig voll.
Genau.
Sonst bin ich alleine, ja, oder mit 15 Leuten. Ich zähle immer sehr gerne.
Das stimmt. Und vielleicht sehen Sie bald auch Menschen, die am Beckenrand oder was weiß ich, am See mit ihrem Buch sitzen, wenn sie da täglich sind. Bernd Brunner hat es geschrieben, Abtauchen und Treiben lassen, die Geschichte des Badens und des Schwimmens. Erschienen bei HarperCollins. 22 Euro kostet das Spektakel. Herr Brunner, dann gut schwimmen und auf bald.
Ja, Herr Spalleck, vielen Dank.
Bis denn, tschüss.